Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Themen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es noch werden wollen. Aber wenn sie die etablierten österreichischen Parteien am liebsten öffentlichkeitswirksam streiten, in einer Sache waren sie dieses Jahr alle einig. Sie wollen mehr Geld für Österreichs Waffen und Militär. Im Parlament wurde dieses Jahr eine Budgetsteigerung für das Heer von 697 Millionen Euro einhellig von allen Parteien beschlossen. Damit hat das Bundesheer dieses Jahr 4,02 Milliarden zur Verfügung. Und die Ausgaben sollen in den nächsten 10 Jahren noch wesentlich weiter steigen. Das in einer Zeit, in der weltweit Ausgaben für Rüstung so hoch sind wie noch nie. An der Aufrüstung von verschiedenen Seiten kritisiert wird aber, dass Geld um sich geworfen wird, ohne eine größere Strategie zu verfolgen und auch die Frage, welche das eigentlich sein sollte. Genau das wollen wir uns in der heutigen Podcast-Folge genauer anschauen, nämlich die Frage davon, ob sie eine Friedensposition mit immensen Ausgaben fürs Militär vereinbaren lässt. Wofür soll das Geld ausgegeben werden und macht es einen Unterschied? Und wie könnte eine Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausschauen, die Frieden und Neutralität in den Vordergrund stellt? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Josef Messleny. Josef lebt in Knittelfeld in der Steiermark, er ist dort Stadtrat und Bezirkssekretär der KPÖ. Und außerdem ist Josef auch Milizsoldat beim Bundesheer. Es freut mich sehr, dass du heute als Gast in den Podcast gekommen bist, Peppi.
Danke für die Einladung.
Ganz zu Beginn, weil es mich tatsächlich wirklich interessieren würde, wie bist du dazu gekommen, Soldat in der Miliz zu sein? Was macht man da und hast du immer noch oder hattest du regelmäßige Einsätze?
Ja, also ich habe nach der Schule ganz normal meinen Grundwehrdienst gemacht und bin dann als Milizsoldat dabei geblieben. Das vor allem aus dem Grund auch, weil das die Zeit war, wie die Volksabstimmung über die Wehrpflicht angestanden ist und ich mich da eigentlich für die Wehrpflicht ausgesprochen habe. Und das war für mich dann die Motivation, das irgendwie zu machen. Und ich habe dann vor allem neben dem Studium immer wieder einige Monate beim Bundesheer verbracht, auch im Einsatz oder halt auf Übungen und ich bin immer noch übungspflichtig. Das heißt, ich habe alle 2 Jahre ungefähr 10-tägige Übungen.
Mhm. Welche Art von Einsätze sind das da oder ist das ganz streng geheim?
Nein, also das waren meistens Einsätze an der Grenze, also im
Grenzkontrollen im der, quasi.
Genau, Grenzkontrollen, aber auch in einem Flüchtlingscamp in Kufstein war ich einmal im Einsatz. Und sonst eben die meiste Zeit an der burgenländisch-ungarischen Grenze.
Mhm. Und das heißt quasi im Zweifel, wenn Milizsoldaten gebraucht werden, wenn es mehr Personal quasi braucht, dann werden die einberufen?
Ja, wobei, also freiwillig für Einsätze melden kann sich ein Milizsoldat oder Milizsoldatin eigentlich immer. Also da gibt es eh immer Bedarf. Nur tatsächlich mobilisiert ist die Miliz bis jetzt in der österreichischen Geschichte nur einmal geworden und das war bei Corona.
Mhm.
Also ein Teil der Miliz.
Was haben die da gemacht?
Teilweise auch Grenzkontrollen, aber teilweise auch Corona-Tests und so weiter, Teststraßen.
Voll spannend, lustig.
Transportsachen, es sind auch Milizsoldaten irgendwie in Lebensmittellager eingesetzt worden.
Mhm, spannend.
In Corona-Zeit.
Ja, finde ich vor der jetzigen Debatte auch total interessant, dass es gerade dieser Einsatz war, wo die Miliz mobilisiert worden ist, weil gerade ja gesagt wird, irgendwie wegen großer Gefahr, irgendwie Russland-Ukraine-Krieg, braucht man mehr Ausgaben und mehr Personal und so weiter. Aber dazu kommen wir eh später noch. Danke mal für diesen Einblick. Kommen wir vielleicht jetzt zum stärker politischen und vielleicht auch kontroverseren. Während die KPÖ, also die Kommunistische Partei, auf Bundesebene in den letzten Jahren ja eher mit Plakaten und Sticker aufgefallen ist, die Forderung des Bundesheer abzuschaffen, kam von der steirischen KPÖ ja eher der Standpunkt, dass es ein Bundesheer braucht, um die Neutralität von Österreich zu verteidigen. Jetzt bist du Milizsoldat und Mitglied der steirischen KPÖ. Liege ich da richtig in der Annahme, dass du nicht für die Abschaffung des Bundesheeres bist? Und was sind da die Argumente dahinter?
Also grundsätzlich halte ich die Forderung nach einer Abschaffung von Armeen schon für legitim, zumindest kann es legitim sein. Und ich glaube auch, oder ich hänge auch einer Vision von einer Welt ohne Armeen und ohne Waffen an. Aber das bewegt sich ja nicht irgendwie in einen luftleeren Raum. Und in der gegenwärtigen Situation ist es so, dass ja jeder Staat eine Armee hat, entweder eine eigene oder eine fremde. Und da ist es besser, eine eigene zu haben, wo man eine Kontrolle drüber haben kann und demokratisch organisieren kann.
Wenn du sagst, demokratisch organisieren kann, was meinst du damit oder wie wird das ausschauen?
Grundsätzlich ist ja, in der Theorie sind ja die Armeen von bürgerlich-demokratischen Ländern Parlamentsarmeen und stehen in der Theorie unter einer demokratischen Kontrolle. Jetzt wissen wir natürlich, dass das nicht so einfach ist. Ne? Also gerade in NATO-Ländern, aber auch in viele andere, entwickelt sich die Armee ja zu einem eigenen Staat im Staat. Aber grundsätzlich gibt's, wenn ein Staat eine eigene Armee hat, die Möglichkeit, diese zu kontrollieren. Während wenn ein Staat keine Armee hat, dann muss er diese Verteidigung auslagern. Ne? Also das geht in die Richtung, dass sie, so wie Island, das keine eigene Armee hat, dass man sich völlig der NATO unterordnet. Oder wie es südamerikanische Länder wie ohne Armee machen, dass sie teilweise auf private Sicherheitsfirmen auch verlassen. Oder die Polizei militarisieren und ob eine Armee Polizei heißt oder Militär, ändert an ihrem Charakter ja nichts.
Mhm. Also das heißt, du argumentierst so ein bisschen, es wär gut und schön, auch in einer Welt zu leben, wo es kein Militär gibt und auch keins braucht. Aber besser, wir können gemeinsam irgendwie entscheiden. Jetzt würde mich da noch interessieren, also gemeinsam entscheiden, was gemacht wird irgendwie als Armee und dass man einen Einfluss quasi drauf hat. In einer Welt von Nationalstaaten, die ja in kriegerischen Auseinandersetzungen teilweise miteinander sind oder in Konkurrenz zueinander stehen. Jetzt vertrittst du quasi eine Position, die in der Linken sehr weit verbreitet ist, also zu sagen, eben bürgerliche Nationalstaaten, die Armee von denen so immer im besten Fall eigentlich nicht unterstützen, als dass das halt trotzdem dann oft einer Logik unterliegt. Also es gibt ja diesen Ausspruch irgendwie, wenn die Reichen in den Krieg ziehen, dann sind es die Armen, die sterben. Und wenn wir heute uns anschauen, welche Kriege geführt werden, dann sind es meistens die Kriege der Herrschenden. Also auch wenn wir auf den Russland-Ukraine-Konflikt zum Beispiel schauen, dann geht es ja da ganz klar auch Putin um eine Einflussnahme, um eine Machterweiterung und die Leute, die dort in diesem Krieg sterben, die haben da meistens nichts davon. Und das ist dann auch eine Position, aus der heraus Leute argumentieren, naja, sollte man sich dann nicht gegen auch diese Idee von Heer und Militär quasi stellen, die dann eigentlich nur wieder ein Werkzeug der Herrschenden ist. Was würdest du da drauf antworten?
Also das Militär ist ein Herrschaftsinstrument zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung und wird nach außen und nach innen dazu verwendet. Und da beziehe ich mich auf die traditionelle marxistische Forderung, die war ja, stehende Heere durch eine allgemeine Volksbewaffnung zu ersetzen. Und aus meiner Sicht heißt es heute eben die Landesverteidigung auf Basis von einem Milizsystem zu organisieren. Das heißt nicht, dass das dann nicht trotzdem die Armee von einem bürgerlichen Nationalstaat ist, aber zumindest kann das auch dazu dienen, dass man den Herrschenden nicht die Möglichkeit nimmt, aber ihnen die Möglichkeit erschwert, dass sie Kriege führen, dass sie andere Länder unterdrücken oder auch das eigene Volk.
Mhm. Wenn du sagst, allgemeine Volksbewaffnung, da kommt einem da vielleicht als erstes so in den Sinn, dass das dann so ist wie in den USA, dass sich jeder einfach irgendwo ein Puffen holen kann und die halt dann frei benutzen. Vielleicht magst du noch mehr dazu sagen, was du darunter verstehst.
Ich meine, also wie gesagt, das ist ein Milizsystem in der heutigen Vorstellung haben auch nur wenige Länder. Ich meine, Österreich hat ja de facto trotzdem eine eine Berufsarmee, die halt ergänzt wird durch die allgemeine Wehrpflicht und das Milizsystem. Eine echte Milizarmee hat vielleicht die Schweiz, ne? Also wo die in ganz wesentlichen Teilen aus Soldaten besteht und aus Soldatinnen besteht, die keine Berufssoldaten sind, die ganz normalen Zivilberuf haben, aber eben einmal im Jahr an Übungen teilnehmen und so irgendwie die Basis von der Armee sind, sodass man halt auch die ganze Gesellschaft da in die Verteidigung irgendwie integriert und dass man da die Kontrolle, dass die Kontrolle über die Waffen, die das Land hat, bei der Bevölkerung sind. Das heißt aber nicht, dass irgendwie jeder sich privat bewaffnen soll. Also das ist eigentlich auch in die USA nicht die, also war nicht die Grundintention. Also da steht eigentlich in diesem zweiten Zusatzartikel von der amerikanischen Verfassung steht eigentlich auch das Milizsystem und irgendwie nicht, dass jeder Maschinengewehre daheim haben soll. Das damals natürlich noch nicht gegeben hat.
Zu dieser Frage irgendwie von soll es irgendwie Berufsheer geben oder lieber ein Milizsystem, haben wir tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Also wer sich da mehr auch für die Argumente interessiert. Das ist schon mittlerweile 2 Jahre her, aber sehr spannend. Da war die Julia Prassel damals im Podcast zu Gast. Kann man sich ja immer sehr gerne noch anhören. Was ich mir dazu oft noch denke, ist, also als Kind habe ich mal so diesen Ausspruch gehört, so, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Quasi auch im Sinne von, dass Soldatinnen dann einfach sagen, na, das sind, keine Ahnung, das sind irgendwie Leute, die zwar auf der anderen Seite vielleicht dieses Nationalstaatsleben in einem anderen Land, aber wir schießen dann nicht auf die. Dann bin ich öder geworden und habe mir dann gedacht, man, das ist so naiv, quasi das zu glauben. Und dann schaut man in die Geschichte und dann gibt es ja tatsächlich auch wieder Fälle, wo sie Soldatinnen und Soldaten dann auch tatsächlich, also aus einer wahrscheinlich dann auch Milizperspektive, also es waren einfach normale Leute, die sich dann geweigert haben, auch zu schießen, sei es wenn Heer eingesetzt worden ist, um gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Ist das auch so ein bisschen die Idee dahinter oder gibt es da Beispiele, wo das wirklich schon mal was gebracht hat? Also dass tatsächlich normale Leute unter Anführungszeichen im Heer waren und nicht Leute, die halt eben Söldner sind oder halt Geld dafür kriegen, dass sie dann diese Einsätze ermachen und deswegen dann vielleicht auch nicht so selbst drüber entscheiden können.
Ja, es gibt einige Beispiele, also vor allem was halt so die Einsätze nach innen betrifft, wo sie ganze Einheiten irgendwie geweigert haben, gegen Demonstrationen, gegen Streiks und so vorzugehen. Aber es ist keine Sicherheit, also auch in der Schweiz hat es militärische Einsätze gegen die eigene Bevölkerung gegeben, vor allem Anfang vom 20. Jahrhundert. Aber es ist natürlich ein Sicherheitsfaktor, wenn die gleichen Leute auf beiden Seiten stehen. Also wenn Arbeiter und Arbeiterinnen in Uniform den Streikenden gegenüberstehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einsetzen lassen, einfach geringer, als wie wenn das bezahlte Berufssoldaten sind oder sogar Söldner, die das für Geld machen und die keinen Bezug haben zu der Gesellschaft, der sie irgendwie gegenüberstehen. Und man merkt das ja in Ländern, die meisten europäischen Länder haben ja die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft in den letzten 20 bis 30 Jahren. Und da gibt es immer wieder die Situation, dass sie auch rechte Zellen bilden. Also in Belgien hat es da einige Beispiele gegeben. Auch die Rekrutierung verändert sich natürlich, also in Italien besteht die Armee im Wesentlichen, also zumindest an der Basis, nur mehr aus Leuten aus dem Süden, die sonst halt keine Perspektive haben und da gibt es einfach keine soziale Durchmischung mehr, die Wehrpflicht aber eigentlich garantiert. Ne? Und das, also im österreichischen Bundesheer ist das halt schon auch so, dass halt sehr viele Leute aus verschiedensten Schichten irgendwie zusammenkommen. Und das halte ich für positiv grundsätzlich.
Jetzt habe ich zu Beginn in der Einleitung gesagt, dass im Parlament eben alle Parteien sich einig waren, dass das Budget für Aufrüstung fürs Militär in Österreich erhöht werden soll, dieses Jahr aber auch in den kommenden Jahren. Und wollte mit dir jetzt darüber diskutieren, ob du auch denkst, dass es ein Widerspruch ist, sich für Frieden einzusetzen und gleichzeitig hohe Ausgaben für Heer und Aufrüstung gut zu finden, weil wir auch quasi einerseits immer wieder sehen, dass Waffen, die in Österreich hergestellt werden, im Kriegsgebiet landen und trotzdem auch sehr klar ist, oder, wofür Panzer und Kriegsgerät, in das man da ja auch investiert, benutzt werden soll. Also würdest du sagen, das ist ein Widerspruch? Hohe Ausgaben für Aufrüstung und eine Friedensposition?
Ja, also im Grunde ist es schon ein Widerspruch. Also ich glaube, dass eine Verteidigungsarmee, dass eine Milizarmee keine sehr teure Armee sein muss. Also was sehr teuer ist, ist eben die Ausrichtung auf Kriege gegen andere Länder, auf Angriffe, also Angriffsarmeen, also diese Ausrichtung auf Verteidigungsbündnisse, die wir ja bei uns spüren. Also es ist ja so, dass die Aufrüstung irgendwie nicht in die Richtung einer eigenständigen österreichischen Verteidigungsfähigkeit geht, sondern es geht immer darum, irgendwie Österreich im Verbund mit die sogenannten NATO-Partner bündnisfit zu machen. Ja, also jetzt ist da dieses Sky Shield das Beispiel, hat gestern die Verteidigungsministerin gesagt, es wird bis zu 6 Milliarden Euro kosten. Es werden Milliarden irgendwie für Panzer ausgeben und die Eurofighter, die wir auch gekauft haben, weil sie integrierbar sind in Bündnissysteme. Also für so eine Aufrüstung kann man aus unserer Sicht natürlich nicht sein. Und die beste Verteidigungspolitik ist immer noch eine Politik, die darauf abzielt, irgendwie den Frieden zu sichern.
Mhm. Vielleicht gehen wir ein bisschen stärker noch in das rein, quasi wofür gerade investiert wird. Also du hast jetzt schon gesprochen über Sky Shield. Da geht es ja um dieses gemeinsame Luftabwehrsystem der Europäischen Union. Soweit ich weiß, da beteiligt sich ja Österreich dran. Ich glaube, letztes Jahr ist da die Entscheidung gefallen, oder, dass das passiert. Und was ja auch, in was ja auch investiert wird, ist es beschlossen worden vorletztes Monat, dass 1,8 Milliarden Euro für Radpanzer investiert werden soll. Aber ein anderes Kriegsgerät, kannst du uns da vielleicht ein bisschen einen Überblick geben? Einerseits eben, worin wird da genau investiert und was für Strategie würdest du sagen? Also du hast das eh schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht genau, was für Strategie wird damit verfolgt aus deiner Sicht?
Also die Strategie, die man jetzt sieht, ist eben Österreich-Bündnis fit zu machen. Und es plädieren ja immer mehr sogenannte Experten und Expertinnen für einen NATO-Beitritt. Und in dem Zusammenhang sind diese Aufrüstungsausgaben immer zu sehen und darum ist das irgendwie ja ganz anders zu beurteilen, als wie Österreich in die 70er Jahre zum Beispiel ins Militär investiert hat und das auch mit einer ganz anderen Stoßrichtung und wo es halt auch irgendwie verdächtig ist, sage ich mal. Es gibt halt Kriege, die sind mehr geworden oder uns zumindest näher geworden, Ukraine, Nahe Osten und jetzt wird ja argumentiert mit der Reichweite von iranischen Raketen, warum man da jetzt dieses Sky Shield braucht. Und jetzt ist es nicht wahrscheinlich, dass der Iran irgendwie Österreich angreift. Aber man hat scheinbar in der EU-Politik keine anderen Antworten auf Krisen mehr außer Aufrüstung, also irgendwie die Perspektive Friedenspolitik zu machen, Konflikte zu vermeiden, kommt irgendwie gar nicht mehr vor. Und wenn sie Österreich da einordnet, dann muss man das entschieden ablehnen, weil das hat mit einer sinnvollen Verteidigungsfähigkeit aus meiner Sicht nichts zum tun.
Was wäre aus deiner Sicht eine sinnvolle Verteidigungsfähigkeit? Also wie könnte man das schaffen, auch diese aktive Neutralitäts- und Friedenspolitik vielleicht? Oder in welchem Bereich findest du, auch wenn es jetzt ums Geld geht, Investitionen dann sinnvoll? Also im Gegensatz zu diesem Luftabwehrsystem oder eben Kriegsgerät, Radpanzer und so weiter?
Also ich glaube, dass man dieses Milizsystem konsequent weiterverfolgen müsste. Ne? Also dass man das aufbaut. Es ist zwar irgendwie vielleicht unbeliebt, aber es hat jahrzehntelang ja in Österreich irgendwie eine Übungspflicht gegeben für die meisten ehemaligen Grundwehrdiener, so wie es auch in der Schweiz jetzt noch ist. Man kann auch über so Dinge reden, aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man Österreich aus dieser NATO-Partnerschaft herausnimmt, auch aus der EU-Militarisierung herausnimmt, dass man eigentlich eine Strategie entwickelt, für was die Landesverteidigung in einem neutralen Land in Europa im 21. Jahrhundert da ist, also was die kennen muss. Und dann kann man sich anschauen, was man da dafür kaufen muss und wie viel Geld das kosten kann. Aber bevor man diese grundlegende Diskussion nicht geführt hat, kann man da, glaube ich, keine Zahlen nennen, sage ich einmal.
Also du meinst, du hast jetzt auch nicht den perfekten Masterplan für die Friedens- und Neutralitätspolitik, aber man müsste einmal sie überhaupt eine größere Diskussion anstoßen oder sich Gedanken mit der Perspektive oder dem Ziel machen, im Gegensatz zu dem, was gerade passiert, nämlich eher der Versuch, sie anzunähern an eben das Militärbündnis NATO und genau wie die NEOS das vielleicht fordern, EU-Armee oder sonstiges.
Ja, also man muss gesellschaftlich zu dem Konsens finden, dass Friedenspolitik die beste Verteidigungspolitik ist, also also Österreich hat ja diese Tradition, also das hat man in die 70er Jahre ja verfolgt und man hat aber auch die Landesverteidigung irgendwie nach dem ausgerichtet und auch die Bewusstseinsbildung, sage ich einmal. Also ich habe ein paar so alte Dienstvorschriften vom Bundesheer aus den 70er und 80er Jahre. Und da steht irgendwie drin, wir wollen kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Also eine Orientierung irgendwie auf einen Frieden. Und davon ist irgendwie seit den 90er Jahren nichts mehr zum Lesen. Aber halt weite Teile der Eliten, denen ist die Neutralität lästig geworden und die wollen mitspielen bei die Abenteuer von NATO und EU auch in militärischer Hinsicht. Und die Kosten tragen natürlich andere.
Was ich dabei, also bei dem, was du jetzt gesagt hast, ganz, ganz spannend finde, ist auch eben, dass ich auch das Gefühl habe, es gibt mehr so eine Eskalations- und so eine Kriegslogik Also ich habe jetzt schon einige Zeit aus, da habe ich so einen Zeitungsartikel gelesen und da war, glaube ich, wirklich so ähnlich, also da war ein Zitat und ich habe mir echt gedacht, ich bin im falschen Film, weil es gibt ja dieses, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Roman das ist, aber quasi Krieg ist Frieden, so quasi diesen Ausspruch. Und ich habe gerade echt das Gefühl, dass auch in der österreichischen Diskussion sagen alle, wir müssen jetzt Krieg machen und wir müssen Krieg führen, quasi für Frieden. Und alles andere hat da irgendwie gar keinen Platz mehr in der Diskussion. Also dass die schon sagen, hey, wir wollen Frieden schaffen, aber das können wir nur über Krieg. Gerade im Moment, also auch wenn man Russland-Ukraine jetzt hier zum Beispiel anschaut und dass das alle Parteien eigentlich auch so machen. Ich meine, jetzt hast du auch so ein bisschen der Geschichte ist, du kommst auch aus der Sozialdemokratie ursprünglich, also bist dort politisch aktiv geworden. Wie beobachtest du das in den letzten Jahrzehnten und warum denkst du, dass es da so eine Zuspitzung gibt und man immer weiter wegkommt von diesem Fokus auf Neutralität und wie können wir das auch wieder stärker machen?
Ja, die Sozialdemokratie hat sich halt schon in die 80er Jahre irgendwie wegentwickelt, langsam davon und auch mit der EU-Annäherung haben dann irgendwie alle Parteien die Neutralität eigentlich aufgeben und Ende der 90er Jahre wollten ja alle der NATO beitreten. Die Bevölkerung wollte das nicht, also hat man es dann irgendwie verschoben. In der Sozialdemokratie gibt es heute auch nur mehr ganz wenige, die irgendwie den traditionellen Neutralitätskurs, der unter Kreisky verfolgt worden ist, auch vertreten. Man merkt es ja auch, wie die SPÖ sich im EU-Wahlkampf und in der EU darstellt. Also da tragt man diese Militarisierung mit. Aber nicht nur die SPÖ, also es tragen nicht alle österreichischen Regierungsparteien der letzten Jahrzehnte haben den Kurs mitgetragen, also auch die FPÖ, die tut jetzt zwar so, als wäre sie für die Neutralität, aber FPÖ-Verteidigungsminister haben diese NATO-Annäherung genauso betrieben wie ÖVP und SPÖ-Verteidigungsminister.
Kann man das sagen, also wie kann man sich das eigentlich erklären? Also diese Annäherung hat das schon sehr viel damit zu tun, dass da die Perspektive ist, dass Österreich, also quasi als Staat und als Wirtschaftsstandort einen Vorteil davon hat, sich quasi da anzubiedern und Teil einerseits von diesem Militärbündnis zu sein, weil durch die EU ist man natürlich eh schon Teil von quasi diesem Wirtschaftsblock und Bündnis. Mhm. Kann man sich das so erklären oder gibt es da andere Erklärungen noch?
Ja, natürlich. Und man probiert halt diese Position militärisch halt auch abzusichern. Und Österreich ist ja am Westbalkan wirtschaftlich sehr aktiv, aber auch militärisch. Also Österreich stellt die größten Truppenkontingente in Bosnien und im Kosovo. Und das ist auch in dem Zusammenhang zu sehen, dass Österreich da als Juniorpartner vom deutschen Imperialismus aktiv ist und die ökonomischen Interessen auch militärisch absichert.
Vielleicht ein bisschen eine herausfordernde Frage auch nochmal zum Schluss. Und zwar so ein bisschen die Perspektive in den nächsten Jahren. Also wir sehen jetzt quasi diese Zuspitzung, diese Polarisierung, über die wir jetzt schon geredet haben. Und auch der Druck wird gerade immer stärker. Also auch wenn man Zeitungen durchblättert, Argumentationen liest, die etablierten Parteien, Parlamentsparteien gerade anschaut, wie die argumentieren, dann gibt es diesen Drang immer stärker. Also in Richtung eben Neos sagen EU-Armee, andere sagen ja endlich NATO-Beitritt, wir müssen uns jetzt schützen. Es gibt da Gefahr eben von Russland, dass Österreich irgendwie da auch unter die Räder kommt zum Beispiel. Also ich habe den Eindruck, das wird immer stärker werden. Was wäre da dein Appell vielleicht an die Leute, die irgendwie zuhören und auch aus einer Perspektive von kommunistischer Bewegung, wie schaut es da aus in den nächsten 15, 20 Jahren? Was müssen wir tun? Womit müssen wir uns beschäftigen? Und genau wie kann man diese Neutralitäts- und Friedensposition wieder stärker machen?
Also das Wichtigste ist, dass man die einzige Partei stärkt, die eine konsequente Friedens- und Neutralitätsposition hat, und das ist aktuell nur die KPÖ. Und es braucht ganz dringend auf alle Ebenen die Stimme, die da eine Friedensposition einbringt, die Konflikte nicht aus einer militärischen Logik betrachtet, sondern auch vom Ende her denkt. Also es ist so, Russland hat die Ukraine angegriffen, aber es muss ja irgendwann zu einer Friedenslösung kommen, und wenn wir weiter aufrüsten und aufrüsten, dann wird das zu keiner Lösung führen. Es wird den Konflikt im schlimmsten Fall tatsächlich eskalieren. Also ich halte das für sehr unrealistisch, dass Russland NATO-Länder direkt angreift. Aber trotzdem, umso schärfer der Krieg in der Ukraine geführt wird, umso gefährlicher ist die Lage und umso eher kommt es zu einer noch größeren Eskalation. Und das ist bei anderen Konflikten im Nahost oder in Afrika natürlich auch so. Und da braucht es ganz dringend mehr Stimmen für den Frieden. Die gibt es in Europa gerade sehr, sehr wenige. Und da muss man dazu beitragen, und ich glaube, unser Beitrag kann im Moment nur sein, dass man die Partei stärkt, die das in Österreich vertritt.
Mhm. Ja, und also dieses, ich glaube, was auch noch wichtig ist, glaube ich, es wird immer auf diese Unmöglichkeit hingewiesen, von dem, dass man das irgendwie anders löst. Und ich glaube, da ist ja auch spannend, in die Geschichte von Österreich zu schauen und zu sehen, wie Österreich teilweise in Krisen- und Kriegssituationen schon als Ort der Vermittlung quasi agiert hat und das extrem wertvoll war, da einen neutralen Ort quasi zu haben, wo man das machen kann, und dass man das aber auch versuchen müsste und da nicht Denkverbote auferlegen sollte, von wegen, das ist eh nicht möglich, irgendwie das zu tun, oder?
Österreich hat also auch als UNO-Standort und hat sehr viel beitragen. Also Österreich hat gerade auch, was dem Nahostkonflikt betrifft, hat Bruno Kreisky ja den Yasser Arafat und die israelische Regierung einmal an den Tisch gebracht. Also amerikanische und sowjetische Staatschefs haben sich in Österreich miteinander getroffen. Österreich war auch sehr wichtig, was verschiedenste Abrüstungsverträge betrifft, also das Verbot von Antipersonenminen, das völkerrechtlich gilt, auch wenn sie Hülle nicht dran halten. geht auf eine österreichische Initiative zurück. Der Atomwaffenverbotsvertrag geht in Teilen auf österreichische Initiativen zurück. Also man kann sehr gut auf das aufbauen. Nur wenn man aufrüstet und vor allem in einen Sinn aufrüstet, dass man sie bündnisfähig macht und in Richtung NATO geht, dann macht man die Neutralität unglaubwürdig. Dann werden diese Initiativen, die Österreich macht, irgendwann ins Leere laufen und Österreich macht sie damit erst recht irgendwie zu einem möglichen Angriffsziel, wenn die Kriege sie irgendwie verschärfen. Und das muss man halt verhindern. Also ich glaube, da ohne Frieden gibt es halt auch keinen sozialen Fortschritt. Und darum ist es, glaube ich, für uns als kommunistische Bewegung auch so wichtig.
Danke dir, Peppi. Ich habe es sehr spannend gefunden und ich hoffe, dass vielleicht auch die kommunistische Bewegung stärker wird und wir dann auch weiter darüber nachdenken können oder aus der Perspektive eben auch tatsächlich Politik machen können, die eben ja, Frieden in den Vordergrund stellt, und freue mich da auch schon auf weitere Diskussionen mit dir und da hoffentlich in Zukunft ja, Einfluss drauf nehmen zu können, gemeinsam mit anderen darauf. Insofern danke dir, dass du heute im Podcast zu Gast warst.
Danke.
Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Samstag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo ihr gerne Podcast hört. Wenn du auch schon Sehnsucht nach wärmeren Temperaturen hast, habe ich die perfekte Nachricht für dich. Das Junge Linke Sommerprogramm ist online. Dort ist für jeden etwas dabei. Du kannst entweder zu einem Wochenendseminar auf unserer Summer School fahren und dich dort mit Marxismus, Feminismus oder Staatskritik beschäftigen. Oder du kommst zum Junge Linke Sommer- und Freizeitcamp für alle von 12 bis 19 Jahren am Turnersee in Kärnten. Und dann wartet auch noch die Junge Linke Sommerwerkstatt auf dich. Schau einfach auf unserer Website vorbei unter www.jungelinke.at/Sommerprogramm2024 und plane mit uns deinen Sommer. Und wir hören uns hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!